Mir ist ja in letzter Zeit so ein Finanztipp-Buzzword oder mit dem wir oft zu tun haben, echt oft auf Social Media begegnet, und zwar das passive Einkommen. Das klingt immer total cool, ne? Du machst eigentlich nichts, aber es kommt Kohle rein.
Ich glaube, es ist halt zum einen die Verheißung von Freiheit und zum anderen natürlich auch von Sicherheit. Ne? Also wenn du dir denkst, so jetzt gerade in der jetzigen Zeit, ne, vielleicht ist dein Arbeitsplatz irgendwie so ein bisschen steht auf der Kippe und weißt zumindest nicht, wie es weitergeht. So dieses Gefühl, hey, ich habe noch eine zweite Einkommensquelle, ich habe mein Einkommen diversifiziert.
Ja, und du musst auch noch nichts dafür machen.
Und du musst nichts dafür machen, ja. Schon sehr verlockend.
Und die klassische Option sind ja Dividenden. Und da ist natürlich die Frage, ist das jetzt eine gute Wahl? Und das diskutieren wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Yes, du kennst ja auch das Gefühl, auf einmal liegt so Geld auf deinem Verrechnungskonto, wenn so eine Dividende kommt. Das ist schon gut.
Ja, ich glaube, es ist immer gut. Ne? Das ist so, wie wenn das Einkommen da ist oder sowas. Es kommt halt einfach Geld, ja. Nur Bares ist Wahres, ja. Cash in die Tasche und so weiter. Fühlt sich erstmal gut an.
Wir brauchen wirklich so ein Phrasenschwein.
Total, ja. Und ich greife jetzt schon mal vorweg, und das ist so ein bisschen das bestimmte Tenor der Folge. Ja, ich finde es auch gut, wenn Cash auf meinem Verrechnungskonto ist. Ich finde es aber genauso gut, wenn ich dann doch mal wieder in mein Depot schaue und sehe, ich habe jetzt so viel mehr. Ja, das steht doch da. Also das ist ja auch reales Geld. Ich könnte jetzt auf Verkaufen drücken, dann wäre es genauso Cash. Es ist kein Unterschied, aber da gehen wir dieses Mal gleich noch genauer drauf ein.
Ist jetzt auch immer ein bisschen so die Frage, was ist eigentlich eine Dividende? Basic gesagt, ein Unternehmen gibt einen Teil seines Gewinns an seine Aktionäre weiter, und das passiert in Deutschland in der Regel einmal pro Jahr. In den USA zum Beispiel passiert es in der Regel so einmal pro Quartal, da wird es dann quasi aufgeteilt und das Geld landet dann auf deinem Verrechnungskonto. Das klingt jetzt ja erstmal wie Zinsen, also auf deinem Tagesgeldkonto, du bekommst zum Beispiel 2,5%, und dann bekommst du da auch immer mal wieder so ein bisschen extra Geld draufgelegt. Aber
wenn ich dich kurz unterbrechen darf, ich will doch mal kurz diese Entscheidung, dass es eine bewusste Entscheidung eines Unternehmens ist. Ja? Also letztendlich, ja, das passiert auf der Jahreshauptversammlung, ja, aber letztendlich entscheidet das natürlich der Vorstand. Ja, der Vorstand,
das wird ja auch vorgeschlagen.
Genau, vorgeschlagen der entsprechenden Aktiengesellschaft. Ne? Und die belegen sich natürlich vorher sehr genau, okay, wir haben so und so viel. Ja, es muss nicht unbedingt nur Gewinn sein, ne? Sie haben so und so viel Cash letztendlich, ja. Wie viel schütten Sie jetzt typischerweise pro Aktie, ja, aus? Da spielt eine ganze Menge an Entscheidungen da Rolle. Natürlich, wie geht's im Unternehmen, wie viel Cash ist überhaupt da? Wie viel wollen Sie von dem Geld, das da ist, reinvestieren? Ja, also ganz konkret jetzt reinstecken. Wie viel wollen Sie sich auch trockenes Pulver vorhalten für eventuelle Übernahmen von Firmen oder zukünftige Investitionen, Investitionsrücklagen und so weiter? Und wie viel fühlen Sie sich, ja, letztendlich auch ein Stück weit genötigt, kann man fast schon sagen, ja, gezwungen, an Ihre Aktionäre auszuschütten? Denn ganz klar, der Vorstand einer AG, der Vorstand einer Aktiengesellschaft ist natürlich in allererster Linie seinen Aktionären verpflichtet. Und die wollen die natürlich happy halten. Ja. Und das ist immer so die Entscheidung, kann man mal so einfach sagen, ja, wie viel stecken wir ins Unternehmen wieder selbst, um den Leuten zu sagen, hey, damit steigern wir euren Aktienkurs. Ja. Ja. Übrigens gibt es noch eine Mittelvariante, wie viel Geld nehmen wir her, um Aktien zurückzukaufen, um die verbleibenden Aktien wertvoller zu machen. Da gehen wir jetzt mal nicht genauer drauf ein, aber es ist auch noch eine interessante Möglichkeit. Und wie viel schütten wir euch je Aktie letztendlich aus? Und da spielt auch immer eine große Rolle natürlich, was sind meine Aktionäre eigentlich gewöhnt? Ja, also wie war letztes Jahr die Dividende? Oftmals ist es halt so, ich muss schon mindestens das Gleiche ausschütten, und es wäre schön, auch wenn die Dividende steigt, können wir uns das wirklich leisten. Was ich damit nur sagen will, es ist eine bewusste Entscheidung eines Managements, ja, eines Vorstands, und es ist nicht so, dass das irgendwie automatisch passiert. Da hat irgendjemand entschieden, dass du so und so viel Geld auf dein Verrechnungskonto bekommst.
Und das ist auch, das ist das Schöne, dass du das ansprichst, das ist ja der entscheidende Unterschied zum Zins. Also die 2,5%, die ich zum Beispiel auf ein Tagesgeld oder auch ein Festgeld bekomme, die sind natürlich für einen bestimmten Zeitraum garantiert. Ja. Und das Problem ist halt, eine Dividende, auch wenn die jetzt, wenn eine Firma, sagen wir, die letzten 10 Jahre immer 2,1% Dividende gezahlt hat, dann ist es nicht garantiert, dass sie das nächstes Jahr wieder zahlen, weil es wird halt jedes Jahr auf der Jahreshauptversammlung neu festgelegt. Und es kann natürlich auch sein, dass der Vorstand eine Dividende vorschlägt, aber die Aktionäre das ablehnen, theoretisch.
Genau, also einfachstes Beispiel, ne? In der Folge der Corona-Pandemie haben dann schon einige Firmen in bestimmten Branchen vor allen Dingen die Dividendenzahlungen ausgesetzt. Ja, und das war dann in bestimmten Bereichen auch ziemlich überraschend.
Und wenn du jetzt damit planst, du hast da doch keinen Anspruch drauf. Also auf deinen Tagesgeldzins, zumindest für den vereinbarten Zeitraum oder auf deinen Festgeldzins, da hast du einen vertraglichen Anspruch drauf. Bei einer Dividende, das wird halt jedes Jahr neu entschieden. Und die entscheidende Größe ist halt dann die Dividendenrendite. Mhm. Also die Dividende geteilt durch den Kurs der Aktie. Ganz einfach kannst du dann auch immer selber ausrechnen. Und jetzt fragt man sich natürlich, es gibt eine Dividendenrendite, es werden Dividenden ausgeschüttet. Wie ist das eigentlich mit meinem ETF? Na, dein ETF bekommt ja auch Dividenden. Also ein ausschüttender ETF sammelt sie halt ein und gibt sie dann gesammelt an dich weiter.
Das ist übrigens die einfache Variante aus Sicht des ETFs oder des Fonds. Ja, der hat ja ganz viele Aktien. Wir reden ja hier von Aktien-ETFs drin. Für diese ganzen einzelnen Hunderten, wenn nicht Tausenden von Aktien sammelt er Dividenden ein. Und dann muss er sich mit sich selbst nur einigen, typischerweise quartalsweise, je nach ETF auch unterschiedlich, manchmal nur, auch nur tatsächlich jährlich, schüttet er die Dividenden einfach an die große Anlegerliste, die er hat, sozusagen je nach Anteilen aus. Er gibt sie eigentlich nur weiter. Ja, muss ein bisschen rumrechnen, okay, wie viel, die machen auch nichts anderes, ja, wie viel Dividende, wie viel Ausschüttung je Anteil mache ich denn eigentlich? Komplizierter ist der thesaurierende Fall.
Genau, also der sammelt natürlich auch die Dividenden ein, die kommen jetzt alle bei dem an, liegen dann auf dem riesigen Verrechnungskonto, ja, das der thesaurierende ETF
hat. Ganz genau so
ist es, ja. Und der thesaurierende ETF kauft aber von der Dividende, jetzt sagen wir zum Beispiel, der thesaurierende ETF hat Aktien von der Saidi AG und die schüttet jetzt 10 Euro an Dividenden aus. Und dann nimmt der thesaurierende ETF diese 10 Euro und kauft damit neue Aktien von der Saidi AG. Und damit steigt natürlich, also du bekommst nichts raus, aber die Zahl der ETF-Anteile bleibt ja gleich, aber es steckt mehr drin. Also wird der ETF-Anteil ein bisschen wertvoller und der Kurs geht nach oben.
Ganz genau. Übrigens gibt es dann mindestens zwei Methoden. Du hast gerade gesagt, mit der Dividende von der Saidi AG verkauft man dann neue Saidi AG-Aktien. Das ist die eine Methode, da musst du berücksichtigen, wie viel ist der Anteil der Saidi AG an dem gesamten ETF. Ja? Oder noch verrückter, du nimmst gefühlt die 10 Euro, ja, und teilst sie auf alle Aktien des gesamten ETFs auf. Und dann sieht man mal ganz kurz, wenn man darüber nachdenkt, das könnten beim MSCI World zum Beispiel 1400 Aktien sein. Da ist schon ein bisschen Verwaltungsaufwand dahinter. Deswegen habe ich gesagt, die Ausschüttung ist leichter. Da muss der ETF nicht nachdenken, wir kehren einfach das Geld wieder
der
raus.
Geht ja. Einfach eine große Excel-Liste durch.
Genau, im anderen Fall gibt es eine große Einkaufsliste, ja, ganz genau.
Und ist ja jetzt auch immer so ein bisschen die Frage, es gibt ja auch natürlich Aktien, hast du vorhin schon angesprochen, die schon zum Beispiel sehr lange Dividenden zahlen oder die sehr hohe Dividenden zahlen. Und das ist so ein bisschen so der kleine Disclaimer, den man, glaube ich, auch in Social Media da oft nicht so dazu bekommt, dass man eine Dividende zahlt oder eine sehr hohe Dividende zahlt, heißt ja nicht, dass eine Firma gesund ist. Also
nicht notwendigerweise.
Genau. Das heißt ja erstmal nur, dass Geld da ist. Aber vielleicht ist zum Beispiel mein Geschäftsmodell gar nicht so zukunftsträchtig.
Und
aber
ich stehe, wie wir es vorhin gesagt haben, unter hohem Druck, ja, die Dividende, die ich die letzten, in deinem Beispiel, 10 Jahre aufrechterhalten habe, weiter aufrechtzuerhalten.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine wahnsinnig hohe Dividendenrendite habe, ist so ein bisschen das Problem, wenn jetzt die Dividende immer gleich bleibt. Sagen wir, dieser Saidi AG zahlt jetzt immer die gleiche Dividende. Immer 10 Euro. Aber der Kurs der Saidi AG sinkt langsam, dann steigt die Dividendenrendite, also für den Kurs zahlt die Saidi AG immer bessere Dividenden.
Sieht aber super aus, ne? Auf einmal ist die Dividendenrendite dann, was weiß ich, bei 5% oder sowas in Richtung, weil der Kurs auf 50 Euro gesunken ist.
Aber ist natürlich jetzt eigentlich gar kein so gutes Geschäft, nein, weil der sinkende Kurs ist halt für die Zukunft jetzt kein so vertrauenserweckendes
Zeichen. Genau, und das könnte dann ein Anzeichen sein zu sagen, hey, der Vorstand sollte sich mal überlegen, weniger auszuschütten und lieber mehr ins Unternehmen zu investieren, weil es da irgendwie einen Turnaround braucht, ne? Weil irgendwie die Produkte veraltet sind oder was auch immer, ja, die Kunden weglaufen und so. Das, wenn ihr euch das kurz überlegt, ja, dass ihr mit euren ETF-Anteilen Miteigentümer dieser Firma seid, ihr seid Aktionäre und euch gehört, wenn auch ein ganz kleiner Anteil dieser Firma, dann ist es doch in eurem Interesse, dass diesem Unternehmen gut geht. Und dann müsst ihr euch überlegen, was hätte ich denn jetzt gerne? Cash-Dividend, ja? Lieber die Ausschüttung, die Dividende jetzt? Oder sollten die nicht lieber irgendwie in Produktinnovation oder sonst irgendwas investieren, damit es langfristig wieder bergauf geht?
Ist ein bisschen so wie früher als Student. Klar, geil, sich Freitag nach der letzten Vorlesung einen Döner reinzuschieben. Aber es gab natürlich auch im Studium Situationen, wo das finanziell jetzt nicht die zukunftsträchtigste Entscheidung war. Und genau so ist es da eben auch. Ist jetzt der Dividendendöner für die Aktionäre die richtige Lösung? Oder sollte man halt vielleicht doch zu Hause kochen, weil es in dem Monat als Student ein bisschen eng ist?
Ja.
Aber Was man dann auch nie vergessen darf, es gibt natürlich auch sehr, sehr erfolgreiche Firmen, die gar keine Dividenden zahlen.
Ja, typische Tech-Firmen und so weiter, ne? Da ist das halt auch zu sagen, die sind noch nie so richtig aus dem Startup-Modus, könnte man sagen, rausgekommen. Da ist es nicht, einerseits nicht üblich, es wird nicht erwartet von den Anlegern und vor allen Dingen ist es in vielen Fällen natürlich so, das sind dann Growth-Titel, die, wo der Kurs halt so stark wächst, dass sozusagen gar kein, ja, kein Bedarf darin besteht, dass, also, du hast sozusagen so starke Wertgewinne, dass die Anleger irgendwie gar nicht erwarten, dass man da jetzt eine Dividende bekommt.
Ist zum Beispiel auch so bei Nicht-Tech-Firmen, was ich glaube, was ich noch so im Kopf habe, Monster Beverage, kennen wir okay. von ne? diversen ja. Getränken, ist auch so ein Nicht-Dividendenzahler. Mhm. Genau, aber das ist so ein bisschen das, was man beachten muss. Und was mir dann...
Lass mich vielleicht noch Folgendes sagen. Das soll jetzt nicht so klingen, also ich sehe schon wieder auch Fragen in Kommentaren auf Social Media und so weiter. Warum findet Finanztipp eigentlich Dividenden so... Kacke, um es mal deutlich zu sagen. Tun wir nicht. Tun wir ganz deutlich nicht. Dividenden leisten einen ganz wesentlichen ja. Betrag oder Anteil zur Wertentwicklung des Aktienmarktes oder von Aktien-ETFs. Ganz klar. Je nachdem, historisch so ganz grob ein paar Daumen gepeilt, wenn wir sagen, in der Vergangenheit waren immer so 7% typischerweise drin, na, dann kamen so ganz grob, kannst du sagen, 5% aus der Kursentwicklung und 2% von den Dividenden. Wenn es jetzt keine Dividenden gäbe, ja, okay, kannst du sagen, dann hätten die alles Geld behalten und wer wird es in ein Unternehmen drinstecken, aber dann würden uns halt 2% pro Jahr fehlen. Das wäre nicht ja. so hübsch. Ja, das wäre einen gewaltigen Unterschied machen. Warum Emil und ich das hier so erzählen, ist einfach der Grund, dass halt da draußen es viele Dividendenfans gibt, die sehr stark auf Dividendentitel setzen. Da ist jetzt grundsätzlich auch nichts ganz Schlimmes dabei. Nur was wir hier klarstellen wollten, es ist keine Einbahnstraße, es ist nicht risikolos, das muss man ganz deutlich sagen. Ja, das kommt ja manchmal mit diesem Geld, das eben vom ETF oder aus irgendwelchen Aktien vom Himmel herabregnet. Es kommt nicht aus dem Nichts. Wenn ein ETF thesauriert, ist das Geld trotzdem da. Es liegt einfach in neuen Aktien da drin. Es ist nicht verloren sozusagen. Du kannst es dir jederzeit aus dem thesaurierenden ETF rausholen, indem du auf, genau wie ich vorhin, auf Verkaufen drückst. Theoretisch, ne? Bleiben wir mal ein Beispiel. ETF, ausschüttender ETF macht 5% Kursrendite pro Jahr und 2% Rendite, Ausschüttungsrendite jedes Jahr aus. Thesaurierende ETF macht einfach 7% Rendite. Jetzt könntest du hingehen und sagen, ich verkaufe ganz konsequent 2% jedes Jahr aus meinem ETF ab. Ergebnis genau das gleiche. Macht steuerlich überhaupt keinen Unterschied und bei den entsprechenden günstigen Brokern kostet es sich praktisch auch nichts. Nur ein bisschen Aufwand.
Das Ding ist eben nur, es ist ja so, die Dosis macht das Gift. Und wenn ich halt nur auf diese Dividenden schiele, ist halt einfach das Risiko, dass ich die anderen Sachen ja. gar nicht im Blick habe. Oder wenn ich jetzt sage, ich fange gerade erst an, damit Geld anzulegen, dann klingen so zum Beispiel auch so High-Dividend-ETFs, das klingt erstmal toll, aber man lässt halt total viele Sachen außen vor, die halt auch gut sind. Also ist, Dividenden ja. total cool, aber es sollte halt nicht alles sein.
Genau, also kurz gesagt, das ist jetzt auch kein Teufelszeug, das muss man jetzt auch sagen. Es gibt viel schlimmer, als irgendwelche High-Dividend-ETFs oder sowas zu nehmen, nämlich dein Geld einfach rumliegen zu lassen zum Beispiel oder in irgendwie noch viel gefährlichere ETFs oder Einzelaktien zu investieren. Das kann man schon machen. Nur, was wir halt auch in der Langfristbetrachtung bei Finanztipp haben wir uns genau angeschaut, gesehen haben, dass gerade solche High-Dividend-ETFs in vielen Fällen, gerade in Krisenzeiten, Corona war da ein Beispiel, im Kurs sehr stark geschwankt haben. Und das ist halt das, was ich immer sage. Guckt auf euer gesamtes Geld. Und da geht es eben nicht nur um die Ausschüttungen, geht es nicht nur um den Cashflow, wie das dann immer so schön heißt, dass ihr ausgeschüttet kriegt, sondern was ist auch das Zeug auf eurem Depot noch wert? Mit anderen Worten, es geht auch immer um die Kurse, es geht auch immer um die Kursrendite. Auch, nicht nur.
Und dann kommen wir jetzt noch zu der für uns unpraktischen Nachricht, das passive Einkommen mit Dividenden. Nur so als kleine, ganz kleine billige Rechnung. Das ist nämlich gar nicht so leicht zu erreichen. Jetzt sagen wir, du hast einen ausschüttenden ETF mit einer Dividendenrendite, mitteln wir mal so auf 2%.
Ja, okay, ist jetzt nicht besonders hoch, aber kann man jetzt. Okay.
Wir sind mal konservativ einfach. Ja. So, und wenn wir jetzt 2% Dividendenrendite bekommen, jetzt sagen wir, du willst pro Monat 500 Euro brutto vorsteuern.
Also vorsteuern, okay.
Bekommen, das sind dann 6.000 Euro im Jahr brutto. Da brauchst du halt schon 300.000 Euro Depotwert in so einem ausschüttenden ETF.
Schon ganz hübsch, ne? Dann kommt, denkst du, 300.000 ist jetzt schon ganz schön ordentliches Depot, ja. Und wenn du jetzt sagst, das setze ich auf jetzt einfach nur einen Standard ausschüttenden ETF, ja, kommen jetzt nicht so wahnsinnig viel.
Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, wenn du jetzt 300.000 Euro Depotwert in einem ausschüttenden ETF hast, dann gibt es eigentlich zwei Optionen. Entweder du investierst da schon sehr lange, dann geht es wahrscheinlich eher schon so in Richtung Rente, Oder du verdienst wahnsinnig viel und dann sind jetzt diese 500 Euro brutto zusätzlich im Monat wahrscheinlich nicht unbedingt der Reißer für dich.
Es könnte noch vererbt sein oder sowas in Richtung, du hast ein Erbe bekommen, investierst du so, kann man schon machen, aber das ist jetzt, sagen wir so, jetzt wäre wieder das Gegenbeispiel. Also, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Du erbst 300.000 Euro, steckst sie in einen ausschüttenden ETF, kassierst im Monat durchschnittlich 500 Euro Ausschüttungen. Realistischerweise würdest du wahrscheinlich einmal im Jahr 6.000 bekommen oder noch realistischer viermal pro Jahr ungefähr 1.500 Euro, dass es was passieren würde. Und ja, da spricht erstmal nichts dagegen. Es ist nicht wahrscheinlich, dass dieser ETF langfristig irgendwie ein Problem hat. Du holst halt das Geld raus und wirst natürlich im Vergleich zu, dass du es drin lässt, natürlich nicht so toll, nicht so eine gute Rendite haben. Aber es ist nichts, was völlig okay. Ja. Wir würden sogar bei Finanzen sagen, wenn du das so machen möchtest, weil du sagst, ich gönne mir das einfach, ich möchte einfach, dass mich nicht da übernehme, nicht zu viel rausnehmen, könntest du sogar etwas mehr gönnen. Du könntest das Ganze in einen thesaurierenden ETF vereinfacht reinschieben und dir 3% pro Jahr, ja, ganz grob ausbezahlen. Ne? Also das was wären das dann? 750 Euro im Monat. Ne? Genau, das wäre durchaus drin. Ob das jetzt super viel ist bei 300.000 Euro, das muss du selber vom Gefühl haben, aber das ist eine okayische, nachhaltige Strategie im Sinne von, da kannst du davon ausgehen, dass dein Geld, weil ja wahrscheinlich irgendwie 4-5% Kursrendite noch übrig bleiben, trotz Inflation und so weiter noch weiter mehr wert wird.
Ja. Aber es ist tatsächlich, das finde ich da dann immer so wichtig zu beachten bei diesem Lock-Argument passives Einkommen, das klingt so verlockend, weil es so schwer zu erreichen ist. Wenn ich jetzt, wenn jetzt der Edi zu mir sagt, oh Emil, Fußball-Weltmeister werden, klar, klingt total cool, wäre ich auch gern, ist halt schwer zu erreichen, ehrlicherweise.
Klar, ja, natürlich, muss man ganz klar sagen. Und für viele Leute wird ja auch 300.000 Euro richtig viel klingen. Man kann es halt auch übersetzen, ne? Wenn man das jetzt in eine Immobilie übersetzt, ja, man würde drin wohnen, wie viel Miete würde man sich damit sparen? Dann kannst du überlegen, ja, das ist ja dann irgendwie so eine Wohnung und so, ja, und dann kommen die 500 oder 750 Euro im Monat, bekommen irgendwie auf einmal einen anderen Touch.
Ja. Deswegen ist es wahnsinnig schwer zu sagen. Das einzig Wichtige ist auch, glaube ich, gerade wenn man so anfängt zu investieren, ist als Anfänger natürlich wahnsinnig cool, Dividenden zu bekommen, weil die motivieren dich ja dran zu bleiben. Du siehst so die ersten Erfolge und du kannst deinen Sparerpauschbetrag halt ausnutzen. Diese 1.000 Euro, die du steuerfrei jedes Jahr hast, mit den Ausschüttungen ist ja eine total coole Sache.
Genau, wollte ich gerade sagen. Also kurz mit den Ausschüttungen und Motivation. Das finde ich ein total wichtiges Argument. Ja, das bin ich auch offen. Das spielen wir bei Finanztipp nicht genug, ja. Ich glaube, dass das für viele junge Leute schon was ist. Wenn du es investierst in ausschüttende Titel, egal ob das jetzt ein ETF ist, Vorsicht, Risiko, kann natürlich auch einzelne Aktien sein. Und wenn dich das motiviert, dass du da Kohle auf deinem Verrechnungskonto landest und es aber, darauf kommst du ja jetzt gerade, schaffst, diese Kohle dann kontinuierlich wieder zu reinvestieren und du hättest es sonst einfach nicht gemacht, dann ist das natürlich die richtige Motivation. Ja, du zahlst dann Steuern und so weiter, ja, aber ich kenne das auch von anderen Anlegern, die sagen, ohne diese Motivation, dass da Dividenden, dass da Ausschüttungen fließen, hätte ich dieses ganze Investment-Game nie angefangen. Jo, dann ist es so. Aber es ist nicht einfach. Du musst dich laufend drum kümmern, du musst dann schauen, dass das Zeug wieder reinvestiert wird, du musst immer wieder kaufen. Ja, da lernst du natürlich auch so ein bisschen, wie das alles funktioniert. Aber unsere Mission hier bei Finanztipp ist natürlich, Geld einfach machen. Und da bist du mit dem thesaurierenden ETF, der das alles vollautomatisch macht, wo du bloß deinen ETF-Sparplan drauf machst und dann lässt du einfach das liegen, ist natürlich wesentlich einfacher und bequemer. Ich würde einen Vogel bekommen, also ich jetzt persönlich, ja, wenn ich jetzt einen ausschüttenden ETF hätte oder auch noch mehrere einzelne ausschüttende Titel und mich die ganze Zeit darum kümmern müsste.
Oder dafür hat nämlich Finanztipp auch eine Lösung, damit es dir nicht wie Saidi geht.
Ja, okay.
Jetzt sagen wir, du hast angefangen oder du fängst an mit einem ausschüttenden ETF, weil cooles Gefühl, diese Ausschüttungen zu bekommen und du reinvestierst die jetzt erst einfach mal von Hand, aber irgendwann hast du da keinen Bock mehr drauf, dann kannst du dir einfach ein Depot suchen, das deine Ausschüttungen automatisch reinvestiert und zwar in das, woraus sie gekommen sind und das richtige Depot findest du ganz easy mit dem Finanztipp-Depot-Vergleich, in dem kannst du nämlich filtern, nach automatischer Wiederanlage. Das ist die Funktion, mit der ein Depot dann automatisch diese Ausschüttungen wieder reinvestiert. Und dann kannst du irgendwann in deinem Depot sagen, hey, mach doch automatische Wiederanlage. Oder wenn du schon gut gefülltes Depot hast und das machen willst, kannst du einen Depotübertrag machen und wechseln. Wir verlinken dir auf jeden Fall den Depotvergleich unter dem Podcast oder eben unter dem Video. Und dann kannst du einfach mal reinschauen, welche eigentlich automatische Wiederanlage anbieten, damit du eben keinen Vogel bekommst.
Genau. Links oben Filter einstellen unter Kategorien, automatische Wiederanlage, dann werden euch die entsprechenden Depots angezeigt.
Dann ist quasi das Depot dein Thesaurierer.
Genau, dann thesauriert das Depot für dich, hat aber einen Nachteil im Vergleich zum thesaurierenden ETF. Wir kommen, glaube ich, wahrscheinlich gleich noch genauer auf die Steuergeschichte. Beim thesaurierenden ETF musst du erstmal keine Steuer bezahlen. Ja, du musst Vorabpauschale versteuern, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber es ist zumindest nicht so, dass die Ausschüttungen, die dann bei dir auf dem Rechnungskonto landen, automatisch schon mal die Steuer abgeführt wird. Ja, man muss aber auch sagen, da haben wir auch schon mal Langzeitberechnungen bei Finanztipp gemacht. Solange du konsequent das Geld wieder reinvestierst, ist es kein großer Nachteil. Und da wollte ich jetzt, glaube ich, drauf eingehen, am Anfang werden, wenn du eine Ausschüttung bekommst aus deinem ETF, werden deine 1.000 Euro Sparerpauschbetrag ausgenutzt. Das ist auch gut so, weil wenn du diese Ausschüttungen dann wieder anlegst, die sind dann eigentlich versteuert worden, aber durch die 1.000 Euro abgefangen worden sozusagen, müssen die nie wieder versteuert werden. Das heißt, du hast quasi die Steuer sozusagen schon mal abgegoltet, könnte man sagen, hast sie gar nicht bezahlt, hast keinen Cent Steuer bis zu 1.000 Euro zu versteuerndem Ertrag gezahlt. Und das macht dann schon einen gewissen Steuervorteil aus. Der ist aber auch über 30 Jahre, das haben wir lang und breit ausgerechnet, jetzt nicht immens. Das ist also jetzt nichts, wo wir sagen würden, das musst du unbedingt machen, sonst verpasst du so und so viel, Zehntausende von Euro. Das macht am Ende typischerweise so ein paar tausend Euro, so ein paar Prozentpunkte in der Endabrechnung aus, aber nicht gigantische Vorteile.
Aber es ist natürlich trotzdem cool, wenn man so einen Freibetrag ausnutzen kann. Das ist ein bisschen wie wenn ein Strafzettel umsonst wäre oder so.
Das ist einfach ein gutes Gefühl. Rational ist es nicht so schlimm und wie gesagt, der Gegeneffekt ist sozusagen der, wenn du einen thesaurierenden ETF wählst, dann musst du ja jedes Jahr jetzt eigentlich Steuern auf die Vorabpauschale zahlen, aber auch darauf können deine 1.000 Euro Freibetrag angewendet werden. Mit anderen Worten, hast du da in vielen Fällen schon einen sehr ähnlichen Effekt.
Ja. Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, Dividenden sind ziemlich cool, aber sie sind halt auch nicht alles.
Genau, kein Allheilmittel.
Dann kommen wir auch schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzer. Und die erste kommt von Sophie-SSS. Hey Saidi, rentiert sich Anlegen auch mit weniger als 15% des Nettoeinkommens?
Ja, definitiv. Ja, also kann ich total verstehen, wenn man sagt, so, wir sagen, gib mir mal als Faustregel für die Altersvorsorge raus, dass du 15% vom Netto investieren solltest als ETF-Sparplan, so wenn du typischerweise angestellt und um die 30 bist, und verstehe ich total, dass da viele Leute nicht hinkommen. Die durchschnittliche Sparquote in Deutschland liegt bei knapp über 10%. Und Sparquote bedeutet, da ist nicht nur Altersvorsorge, sondern ich will auch sparen für den nächsten Urlaub, das nächste Auto, was auch immer. Ja, das gehört da ja definitiv auch rein. Mit anderen Worten, 15% ist ein gutes Ziel, und wenn nur weniger geht, dann machst du weniger. Du machst halt, was geht. Wenn es 10% sind, wenn es 5% sind, spielt gar keine Rolle. Das ist ja linear, ja, es lohnt sich genauso viel sozusagen, wie wenn man 15% wegsperrt oder auch 20% wegsperrt. 20% wegsparen lohnt sich in dem Sinne auch nicht mehr als 15% wegsparen. Du hast dann natürlich hinterher mehr Kohle, aber ziemlich genau ein Drittel mehr als derjenige, der 15% wegspart. Also ganz klare Message an Sophie, glaube ich, war es ja. Spar weg, was geht. So viel, wie du noch so gut wegsparen kannst, dass du noch vernünftig leben kannst, was auch immer das für dich bedeutet.
Und Jessica möchte von uns Tipps für Gemeinschaftskonten und gemeinsames Sparen, also zum Beispiel die Hochzeit und die Immobilie.
Ah, okay. Also Gemeinschaftskonten, habe ich den gleichen Tipp, ähnlichen Tipp wie Emil vorhin schon hatte. Schau mal in unseren Girokonto-Vergleich rein, auch da kannst du Gemeinschaftskonto auswählen. Da gibt es diverse Banken, die das anbieten, und das macht natürlich total Sinn. Es gibt ja so viele Modelle, aber das Standardmodell, vor allen Dingen, wenn man halt zusammenzieht, ist, dass jeder sein Girokonto behält und man ein Haushaltskonto letztendlich als Gemeinschaftskonto anlegt. Jetzt kann man aber zusätzlich auch noch Sparkonten da anlegen, und da würde dann wahrscheinlich ein Tagesgeldkonto mehr Sinn machen, gerade wenn man jetzt zum Beispiel für die Hochzeit zusammensparen kann. Und auch da kannst du mal nachschauen, welche unserer Tagesgeldangebote jetzt ein Gemeinschaftskonto zulassen. Es gibt auch noch die andere Alternative. Einer von euch eröffnet ein Tagesgeldkonto und räumt dem anderen eine Vollmacht ein. Auch diese Möglichkeit gibt es. Und gerade wenn die Hochzeit jetzt nicht gleich um die Ecke ist, sondern vielleicht noch ein bisschen weg ist, dann lohnt sich das schon, da ein extra Tagesgeldkonto als Gemeinschaftskonto zu eröffnen, weil es gibt halt dann doch schon ein bisschen Zinsen drauf, gerade wenn es um ein paar Beträge geht.
Oder ihr einigt euch auch einfach, wie viel jeder im Monat für sowas zurücklegt und spart es auf dem eigenen Tagesgeldkonto. Da ist der Vorteil, falls es dann doch nicht klappt, ich will jetzt hier gar nicht der Berufspessimist sein, aber falls es dann doch nicht klappt, gibt es keinen Streit, wem jetzt welches Geld auf dem gemeinschaftlichen Tagesgeld.
Ich glaube, da geht es wahrscheinlich eher davon, wie viel haben wir schon für die Hochzeit zurückgelegt, dass man halt die Summe auch wirklich so wirklich sieht, und da jetzt ein eigenes Konto dafür aufzumachen, Ist natürlich keine Frage. Was jetzt einfacher ist, müsst ihr euch anschauen, ja, ob jetzt ein Gemeinschaftskonto oder ein macht halt ein extra Tagesgeldkonto da auf und gibt im Zweifelsfall dafür auch eine Vollmacht.
Das war's dann schon wieder. Vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, lieber Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns eine gute Bewertung da lässt. Ganz egal, wo du unseren Podcast anhörst oder anschaust. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das fände ich auch super. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Ciao.